Weißt du, was ich tun würde, wenn ich wüsste, dass du mich nie wieder lieben würdest? Ich würde sofort in die Küche hinuntergehen, mir das schärfste Messer heraussuchen und mich umbringen. Dieses Zitat stammt von Maggie Pollitt, einer Figur aus dem Film Die Katze auf dem heißen Blechdach. Für Maggie war der Verlust ihrer Beziehung schlimmer als der eigene Tod. Und das, obwohl die Beziehung zu ihrem Mann keineswegs positiv und erfüllend verlief. Maggie war gefangen in dem Konflikt um Autonomie-Abhängigkeit, der auch als Konflikt um Nähe und Distanz bezeichnet wird. Dieser Konflikt bezeichnet eine der grundlegendsten Bipolaritäten der menschlichen Natur und betrifft uns alle im gewissen Maße. Im pathologischen Bereich liegt dieser Konflikt insbesondere der sogenannten Borderline-Störung zugrunde. Und in dieser Folge erzähle ich euch, was es genau mit diesem Konflikt auf sich hat, was ihn ausmacht, wodurch er sich kennzeichnet. Ja, in der letzten Folge haben wir uns schon grundlegend mit dem Thema innere, psychische, unbewusste Konflikte beschäftigt und ich habe erklärt, was diese Konflikte ausmacht und inwiefern sie halt sehr, sehr grundlegend für unsere Psyche sind und zum Verständnis unserer psychischen Befindlichkeiten existenziell. Heute soll es dann um den ersten zentralen dieser menschlichen Konflikte gehen, nämlich dem sogenannten Autonomie-Abhängigkeitskonflikt, manchmal auch als Individuationsabhängigkeitskonflikt bezeichnet. In der Alltagssprache spricht man eher von einer Nähe-Distanz-Thematik. Ja, und wie der Name schon sagt, bei diesem Konflikt geht es eben um das Thema Bindung und Nähe. Bindung und Beziehung, haben wir ja schon auch in einer anderen Folge gehört, haben für uns eine existenzielle Bedeutung im Leben. Und die Sehnsucht danach und nach Nähe ist eben ein Grundbedürfnis. Wir kommen als soziale Wesen auf die Welt. Das ist sozusagen ja eines der ersten Bedürfnisse und sehr, sehr grundlegend. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir mit zunehmendem Alter, im Kindesalter, schon Bedürfnisse nach Eigenständigkeit, also nach Autonomie und Individuation entwickeln. Kleine Kinder sind ab einem bestimmten Alter schon bemüht, Dinge selbstständig zu machen und sagen häufig dieses Ich kann das alleine. Zum Beispiel wollen sie alleine laufen, klettern oder mit der Gabel essen. Also dieses Bedürfnis entsteht sekundär später. Grundlegend ist erstmal das Bedürfnis nach Bindung und Sicherheit. Und damit Kinder auch diese Autonomie-Impulse in einem gesunden Maß entwickeln, bedarf es erstmal einer sicheren Bindung an die primäre Bezugsperson. Denn wenn die Bindung nicht als sicher erlebt wird, dann können sie auch diesem Gegenpol nicht gut genug nachgehen, weil sie fürchten müssen, dass sie ihre Bezugsperson verlieren, wenn sie sich von ihr trennen. Also die Grundlagen von diesem Konflikt sind unter Umständen schon in der frühen Kindheit auszumachen, wenn es um eine sichere Bindung geht. Aber jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, ja, was dieses Thema eigentlich inhaltlich genau ausmacht, worum es da geht. Also es geht um das Thema alleine sein und / zusammen sein können. Der Begriff Abhängigkeit ist ja häufig negativ besetzt, hier aber nicht negativ gemeint, denn es ist eben in unserer Natur, dass wir immer emotional und sozial abhängig von anderen Menschen sind. Das Ausmaß ist eben das Entscheidende, das sage ich ja auch hier sehr häufig, dass es immer um das Ausmaß geht. Und Abhängigkeit ist ja ein Begriff, der eben oft in negativen Zusammenhängen benutzt wird. Aber grundlegend ist es eben unsere Natur, dass wir auch abhängig sind. Und beide Bedürfnisse, die sich eben ja entgegengerichtet sind, Nähe und Autonomie, müssen wir in Balance halten. Im mehr oder weniger gelungenen Fall können wir gleichzeitig in Beziehung zu anderen Menschen sein und eben gleichzeitig auch unsere Eigenständigkeit leben und uns für gewisse Zeit von den Menschen, die uns nahestehen, auch trennen. kurze Trennungen aushalten, ohne dabei unter Verlustängsten zu leiden. Bei diesem Konflikt geht es also um innere Fragen wie: Will ich eine Beziehung zu anderen Menschen eingehen? Kann ich alleine emotional überleben? Wie sehr kann ich ich bleiben in Beziehung zu anderen Menschen? Es geht um die Aktivierung von nähesuchenden oder nähemeidenden Erfahrungen, um die Frage des Alleinseins oder zusammen mit anderen sein Könnens, beziehungsweise im pathologischen Bereich wäre es das Müssen im Sinne einer existenziellen psychischen Notwendigkeit, also alleine sein müssen in einem Extremfall und im anderen Extremfall immer zusammen sein müssen mit anderen. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es bei diesen Konflikten, wir unterscheiden einen aktiven und passiven Modus und einen gemischten Modus aus aktiven und passiven Anteilen, der auch der häufigste ist. Aber diesen aktiven und passiven Modus unterscheidet man, um verschiedene Formen und Oberflächenphänomene ein und dasselbe zugrunde liegenden Themas zu unterscheiden, aber eben auf das zugrunde liegende Thema zurückführen zu können. Ich erkläre gleich, wie sich der aktive und der passive Modus im Extremfall bemerkbar machen. Aber wie gesagt, das häufigste ist eben der gemischte Modus. Das heißt, dass wir uns manchmal so und manchmal so verhalten. Und auch in unterschiedlichen Lebensbereichen können wir unterschiedliche Modi haben. Also zum Beispiel in Liebesbeziehungen eher passiven Modus, aber bei der Arbeit eher aktiven Modus. Dabei ist es so, dass wir uns das vorstellen können, dass der aktive Modus grundsätzlich, also nicht immer und nicht ausschließlich, aber eher so dem männlichen Part zuzuordnen ist. Also häufig sind Männer im aktiven Modus unterwegs und Frauen eher im passiven, aber das nur so als grobe Orientierung, also nicht 1:1 bitte verstehen. Genau, also kommen wir erstmal zum passiven Modus dieses Konflikts. Wie äußert sich der in verschiedenen Lebensbereichungen? Das möchte ich mal zusammenfassend kurz darstellen. Also im passiven Modus wird eben in Beziehung zu anderen Menschen angestrebt, enge Beziehungen und Nähe fast um jeden Preis herzustellen und zu erhalten. Ich rede jetzt immer von extremen Formen, also Ausprägungen. Wie ich ja häufiger schon sage und wie ich auch schon gesagt habe, wir alle haben irgendwie mit diesen Konflikten zu tun. Und es ist nicht per se pathologisch. Aber um das Prinzip klar zu machen, rede ich jetzt fast ausschließlich immer nur von extremeren Ausprägungen und eher im pathologischen Bereich. Also im passiven Modus wird dann weiterhin Eigenständigkeit eben vermieden und auch Verantwortungsübernahme. Und hierzu werden in Beziehungen Konflikte und eigene Bedürfnisse versucht abzuwehren, zu vermeiden, zu verleugnen, um eben die Beziehung zu sichern und nicht zu gefährden. Nach dem Motto, bloß kein Streit und so weiter, das kann hiermit einhergehen. Gefühlsmäßig herrscht vor allem eine ausgeprägte existenzielle Angst vor Verlust der Bezugsperson und vor Trennung vor. Es besteht auch so eine Art psychisches Nicht-Erwachsenwerden und ein Verbleib in einer Kindposition. Daher lösen diese Menschen mit diesem Konflikt und in dem Modus häufig auch so einen Beschützerinstinkt aus. Auch als erwachsener Mensch bleibt dann die Bindung an die Eltern bzw. an die primären Bezugspersonen eng, selbst wenn sie negativ ist, also wenn sie mit Konflikten und Belastung einhergeht. Eine Lösung von den Eltern ist nicht gelungen. Auf die Ursachen kommen wir an späterer Stelle noch zu sprechen. Und oft geht auch damit einher so eine Selbstwahrnehmung, so ein Selbstbild von Kleinheit, Hilflosigkeit, Schwäche und Angewiesenheit auf andere. Was auch typisch ist für so einen rein passiven Modus, ist die Suche nach Einbindung in unterschiedliche soziale Gruppen wie Vereine, Clubs oder Sekten. Also dabei geht es darum, dass es Gruppen mit einem festen Zusammenhalt sind und mit einer gemeinsamen Ideologie. Die sind für diese Menschen häufig sehr anziehend, weil das Gefühl des Dazugehörens eben dadurch angesprochen und befriedigt wird und ganz wichtig ist. Wobei wir haben hier eine Überschneidung zum Thema oder Konflikt der Identität, den wir in einer späteren Folge nochmal behandeln, weil es eben auch identitätsstiftend ist, Teil einer bestimmten Gruppe oder Ideologie zu sein. Ich habe ja auch gesagt, also diese Themen, Konflikte gehen oft ineinander über und überschneiden sich auch. Also das darf nicht so radikal verstanden werden, dass es alles total getrennt voneinander ist. Aber eben diese Einbindung in Gruppen, da geht es auch ganz häufig eben um dieses Thema Nähe, Distanz, Autonomie, Abhängigkeit. Wenn Menschen im passiven Modus dieses Konfliktes mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Krankheiten zu tun haben, können diese unbewusst zur Verstärkung der Bindung an andere genutzt werden. Im klinischen Bereich sprechen wir auch von Krankheitsgewinn. Also es passiert nicht bewusst, aber unbewusst kann das passieren. Also die Krankheit dient dann quasi dazu, die Beziehung noch enger zu machen und verpflichtender zu machen. Nach dem Motto, ich bin auf dich angewiesen, weil ich krank bin. Und das wird dann auch häufig ausgelebt durch häufige Arztbesuche und eine enge Bindung an die Ärzte sozusagen zu pflegen. Denn auch hier kann wieder eine enge Bindung hergestellt werden an Ärzte. Also das war zusammengefasst erstmal jetzt so der passive Modus in Reinform sozusagen. Kommen wir zum aktiven Modus. Im aktiven Modus wird eben die Unabhängigkeit von anderen Menschen an der Oberfläche angestrebt und Nähe versucht zu vermeiden. Also Bedürfnisse nach Nähe und Bindung müssen unterdrückt und abgewehrt werden. Man sagt, dass hier eben so eine intensive Angst vor Nähe und Vereinnahmung besteht. Allerdings, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, ist die grundlegende Angst vor Verlust eigentlich genau dieselbe wie bei Menschen, die im passiven Modus unterwegs sind. Es ist eben eine andere Form des Umgangs damit. Und hier ist es so, wenn wir schauen, wie die Beziehung zur Herkunftsfamilie ist, da ist es eben häufig das Gegenteil zum vorherigen beschriebenen Fall, dass oft so eine forcierte, erzwungene Loslösung von den Eltern stattfindet, die Kindposition auch total verleugnet wird und die Bedeutsamkeit der Eltern heruntergespielt oder auch künstlich positiv dargestellt, sich schön geredet wird. Also sogenannte Nestflüchter, die auch schon häufig die Familie früh verlassen, was auch dann wieder mit der Herkunftsfamilie und den Problemen dort häufig zu tun hat. Und in der Selbstwahrnehmung besteht häufig das Bild und die Wahrnehmung von sich selbst, niemand anders zu brauchen. Häufig geht das auch einher mit so einer Kindheit, in der eben schon früh die Erfahrung gemacht wurde, sich nicht auf die Bezugsperson verlassen zu können, für sich selber sorgen zu müssen. Das kann dann sehr oft mit diesem aktiven Modus einhergehen. Und deshalb gehen diese Menschen eine Partnerschaft, wenn sie im primär aktiven Modus unterwegs sind, nur ein, wenn sie ihre eigene Unabhängigkeit sichern können. Sie versuchen das dann durch verschiedene Mechanismen, zum Beispiel durch Abhängigmachen des anderen, also den anderen von sich abhängig machen. Das gelingt natürlich besonders gut bei Menschen, die ja eben abhängig auch strukturiert sind, wie eben zum Beispiel in diesem passiven Modus, bei bedürftigen oder kranken Menschen, die eben Hilfe benötigen und die man leichter von sich abhängig machen kann. Und dadurch, dass ich andere von mir abhängig mache, bin ich natürlich dann selber geschützter davor, verlassen zu werden und bewahre mir gleichzeitig so meine scheinbar unabhängige Position. Und weiterhin werden dann auch eigenständige Entwicklungen und Themen im Leben unabhängig vom Partner oder sogar auch auf dessen Kosten in egoistischer Weise sozusagen verfolgt. Ein anderer Punkt ist, oder ein anderes Phänomen zum Thema Finanzen, das ist eigentlich auch ganz interessant, dass man in diesem aktiven Modus bei dem Konflikt versucht, finanzielle Verpflichtungen jedweder Art zu vermeiden, da sie auch wieder Abhängigkeiten schaffen. Auch hier gibt es unterschiedliche Formen und Ausprägungen, Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel der Fall sein, dass natürlich durch Reichtum, durch finanzielle Anhäufung die Möglichkeit versucht wird zu schaffen, unabhängig zu werden. Also dadurch, dass wir dann viel Geld haben, können wir uns eine gewisse Unabhängigkeit dann auch ermöglichen. Es kann aber auch ein ganz anderes Phänomen eintreten. Im Extremfall kann die Besitzlosigkeit als Ideal gesehen werden, als Ideal eben vollkommener Unabhängigkeit angestrebt werden. Denn in dem Fall bin ich nicht mal an Dinge gebunden. Das ist auch oft auch der Hintergrund von Menschen, die sich von allem Materiellen trennen oder unbewusst gerne in Anführungsstrichen in Armut leben. Das würde man so auf den ersten Blick gar nicht glauben. Aber da können oft solche Themen dahinter stecken. Wenn Menschen das auch nicht schaffen, sich daraus zu befreien, kann da so ein psychischer Konflikt dahinter stecken. Auf den ersten Blick ist es ganz furchtbar und so, aber auf den zweiten Blick kann es eben sein, dass dadurch, dass ich quasi dann auch vom materiellen Ding total getrennt bin, habe ich ja auch keinerlei Verpflichtung, keinerlei Verantwortung. Im Bereich soziale Kontakte ist es so, dass die in diesem Extremfall eher spärlich gehalten sind oder kurzfristig wechselhaft, auf jeden Fall nicht eng gestaltet. Interessant fand ich auch den Aspekt, dass Menschen, die eher virtuelle Kontakte suchen, das Buch war noch ein bisschen älter, da ist die Rede von Chatrooms, das ermöglicht eben viel Distanz, aber gleichzeitig bin ich nicht ganz ohne Beziehung zu anderen. Aber vor allen Dingen ist auch relevant in dem Bereich Beziehung und Kontakte, dass es wiederholte, sehr radikale Beziehungsabbrüche geben kann und diese dann häufig auch die Biografie kennzeichnen. Ja, im Bereich körperliche Einschränkungen und generell körperliche Bedürfnisse kann in einem Extremfall es so aussehen, dass diese so gut wie möglich ignoriert werden oder verleugnet werden. Im Fall von Krankheit, diese nicht akzeptiert wird, sich darüber hinweggesetzt wird, denn sonst droht ja die Abhängigkeit von Ärzten. Und vor allen Dingen die Unabhängigkeit gerät ja durch die körperliche Versehrtheit in Gefahr. Ne, umso fitter wir sind, desto unabhängiger können wir sein. Und deswegen ist es hier eben so, dass vielmehr die körperliche Leistungsfähigkeit und die körperliche Fitness als Mittel der Unabhängigkeit besonders kultiviert wird. Hier haben wir allerdings auch eine Überschneidung zum Thema Selbstwert. Ich hatte ja letztens auch die Konflikte aufgezählt. Es gibt ja auch einen Selbstwertkonflikt und ein Selbstwertthema. Sehr umfangreich. Das überschneidet sich hiermit, weil körperliche Leistungsfähigkeit auch sehr oft eben selbstwertstabilisierend eingesetzt wird und fungiert. Ja, soweit erstmal die zusammenfassende Beschreibung dieser beiden extremen Fälle oder Modi dieses Konflikts. Dieser Konflikt um Nähe-Distanz kommt natürlich besonders zum Tragen in Partnerschaften bzw. in romantischen Beziehungen. Das ist ein Kernthema aller Beziehungen und das ist für viele Menschen auch ein sehr wichtiges Thema. Ich merke das auch zum Beispiel auf Instagram, wenn gefragt wird, was interessiert euch? Ganz viele Menschen sprechen das Thema Beziehungen an. Und da geht es fast immer zentral auch um diese Frage von Nähe und Distanz. Und deswegen will ich darauf auf jeden Fall jetzt auch nochmal eingehen, wie sich das in Beziehungen äußern kann und zum Problem werden kann. Vorab möchte ich ganz gern einmal den Psychoanalytiker Willi, heißt er mit Nachnamen, zitieren bzw. ins Spiel bringen. Das ist ein relativ bekannter Psychologe, der auch sich speziell mit dem Thema Partnerschaften und diesen unbewussten Konflikten und der sogenannten Kollusion, das ist ein spezielles Konstrukt, da müsste ich gegebenenfalls in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen, beschäftigt hat. Der ist auch sehr bekannt geworden mit seinem Konzept. Der beschäftigt sich eben genau damit, wie in Beziehungen diese unbewussten Themen aufeinanderprallen und wie das schiefgehen kann, wie das gelingen kann und so weiter. Und der sagt eben ja auch zu Recht, keine menschliche Beziehung kommt der frühkindlichen Eltern-Kind-Intimität so nahe wie die Partnerschaft. Ja, das ist so. Also in Freundschaften ist es alles ein bisschen einfacher und da kommen wir uns nicht so nah. Und nur in einer Partnerschaft kommen wir uns so nah, wie wir es aus der Kindheit kennen, mit unseren primären Bezugspersonen. Und deswegen kommen da die ganzen Themen wieder hoch und werden wiederholt. Und das ist eben auch beim Thema Nähe-Distanz so. Vielleicht kennt ihr diese dramatischen On-Off-Beziehungen, wenn Menschen nicht mit und nicht ohne einander können. Und in dieser tragischen Dynamik liegt eben diese Nähe-Distanz-Problematik zugrunde. Im pathologischen Bereich ist die sogenannte Borderline-Störung hierfür charakteristisch. Viele kennen ja die Borderline-Störung primär als Problematik, die sich dadurch äußert, dass vorwiegend Frauen sich körperlich irgendwie selbst verletzen, die Arme blutig schneiden oder ihren Kopf gegen Wände schlagen. Bei Männern mit Borderline-Thematik ist es so, dass die Männer ihre Aggression eher nach außen richten und andere verletzen. Es gibt da ja auch so einen eigenen Subtypus im Diagnosesystem bezogen auf die wiederholten Körperverletzungen und auch Vorstrafen bei Männern. Beziehungsweise dieser Subtyp der Borderline-Störung ist eben dadurch auch gekennzeichnet. Das ist sozusagen so das, was viele darunter kennen. Es soll auch in dieser Folge gar nicht so sehr um Borderline gehen, aber weil das eben sehr eng verzahnt ist mit dieser Thematik, eignet sich das besonders gut, nochmal diese Nähe-Distanz-Problematik zu erklären. Und ein Kennzeichen der Borderline-Störung, das eben mehr in die Tiefe geht oder eigentlich das Zentrale ist, ist auch das Vorliegen von intensiven, aber instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und hier ist es eben oft so, dass eine sehr, sehr tiefe Verlustangst vorliegt und eine existenzielle emotionale Abhängigkeit. Also das ist im Prinzip das, was ich gerade schon so im passiven Modus auch ein bisschen erklärt habe. Allerdings ist es bei Borderline oft nicht nur der passive Modus, sondern wir kennen auch so dieses Schwanken, dieses Hin und Her. Es ist dann sozusagen wechselnd. Also es wird zum Teil auch aktiv verarbeitet, dass die Betroffenen auch ihren Partner immer wieder wegstoßen durch bestimmte Mechanismen, ja, also durch Streit anfangen, durch Kritik und so weiter oder was auch immer da noch so alles. Manche gehen auch fremd mit Absicht oder verletzen ihren Partner mit Absicht und häufig sind das auch so unbewusste Tests in der Hoffnung, dass der andere das aushält und trotzdem bei einem bleibt und trotzdem liebt. Und dann auf der anderen Seite haben wir da wieder dieses passive, verzweifelte Klammern und nicht loslassen können. Im pathologischen Bereich kann das bis hin zum Stalking gehen, wenn schon eine Trennung vorliegt. Und das ist auch das Zentrale, dass Trennungen aus Beziehungen, Menschen mit einer so ausgeprägten Nähe-Distanz-Problematik nicht möglich sind. Es ist einfach innerlich nicht möglich, nicht aushaltbar. Oder diese Trennungen werden sehr radikal vollzogen. Also von heute auf morgen abrupt, auch mit so einer unverwechselbaren Härte einhergehend. Der andere wird von den einen auf den anderen Tag egal für den anderen und weggestoßen. Und es gibt dann auch für diese Menschen kein Zurück mehr. Also nie wieder. Zu groß ist die Angst, wieder verletzt zu werden. Es gibt da nur schwarz oder weiß. An der Stelle, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, die Dynamik möchte ich ganz gerne mal aus dem Buch von dem Willi eine Stelle kurz vorlesen und zusammenfassen, die diese Dynamik beschreibt. Bitte nicht irritieren lassen, denn er spricht hier von narzisstischen Partnerbeziehungen. Ich hatte ja schon mal gesagt, die Begriffe sind oft, unterschiedliche Autoren nennen unterschiedliche Begriffe. Narzisstische Störung und Borderline-Störung hängen sehr eng miteinander zusammen, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehen will. Aber es geht mehr um die Dynamik, die er beschreibt, nicht so sehr um die Beschreibung jetzt. Also bitte das narzisstisch einfach sich darauf jetzt nicht fokussieren. Also er schreibt, der Narzisst steht bezüglich einer intimen Paarbeziehung in einer fast unlösbaren Situation. Seiner Meinung nach gibt es in der Liebe nur zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt sich für den Partner auf oder der Partner gibt sich für einen auf. Es ist ihm unvorstellbar, dass man sich hart auseinandersetzen und Meinungsverschiedenheiten aufrechterhalten kann, ohne dass deswegen die Liebe in die Brüche geht. Also hier haben wir schon so eine Andeutung, von Schwarz-Weiß, von Entweder-Oder. Er schreibt dann noch weiterhin, die Eroberung, auf die sich diese flüchtigen Liebesbeziehungen beschränken, beinhaltet die maximale gegenseitige Bestätigung und Idealisierung und somit im besonderen Maße eine narzisstische Gratifikation. Es kommt dann zur raschen Verschmelzung, ja, also zu einer sehr engen Beziehung. Sehr viel Nähe ist da am Anfang vorhanden. Sobald die Eroberung vollzogen ist, kommen Aspekte in die Beziehung hinein, die dem Narzissten deren Fortführung erschweren. Der narzisstische Auftrieb reduziert sich, die belebende Spannung, ob die Eroberung gelingen wird, ist verflogen. Der Partner wird nicht mehr so verklärt und idealisiert gesehen, sondern erweist sich als ein durchschnittlicher Mensch, ja, als ein Mensch auch mit Schwächen und Fehlern, in Anführungsstrichen Fehlern. Die bisher ausgeklammerten, belastenden und nachteiligen Seiten des Partners und der Beziehung zu ihm machen sich bemerkbar und müssen in Rechnung gestellt werden. Vor allem aber kommt jetzt eine Bindung auf, die für den Narzissten gleichbedeutend mit Verpflichtung und Festlegung ist, wozu er sich nicht in der Lage fühlt. Vorübergehend gelang es ihm, sich ganz in der Beziehung zu engagieren, den Partner bis zur Verschmelzung an sich herankommen zu lassen. Nun wird diese Nähe bedrohlich. Er bricht die Beziehung abrupt ab und zerstört sie. Der Partner interessiert ihn nicht mehr, ist für ihn plötzlich inexistent. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe, ne? Also mit diesen abrupten, radikalen Trennungen. Für den Partner wiederum ist es unverständlich, wie der Narzisst ihn scheinbar grundlos in dem Moment fallen lässt, wo er sich ihm doch so nahe fühlte. Der Grund liegt ja gerade darin, dass man sich zu nahe gekommen ist. Na, also das ist der Kern. Nähe, Distanz wird hier angenommen, ist das Problem, wenn am Anfang wird diese extreme Nähe gesucht, aber die wird dann irgendwann zu bedrohlich aufgrund dieses Themas aus der Kindheit, dass dann der Narzisst muss seinen Partner exkorporieren. Das bedeutet aus sich ausstoßen. Das ist jetzt so ein bisschen eine psychoanalytische Sprache. Oftmals will der Narzisst mit diesem unerwarteten Abbruch der Beziehung aber auch der Gefahr zuvorkommen, vom Partner fallen gelassen zu werden. Schwarz-Weiß, diese Extreme, diese abrupten Wechsel von Nähe und Distanz, die eben ja typisch für Borderline bzw. diesen narzisstischen Thematiken sind. Und im Extremfall eben so aussehen. Und da ist oft dann am Anfang eben auch so ganz extrem gelebt, diese Idealisierung vom anderen, diese extreme Suche von Nähe, ohne dass da quasi irgendwas anderes noch eine Rolle spielt. Und wenn das dann so bedrohlich wirkt und der Partner nicht mehr so idealisiert werden kann, sondern auch die Realität ein bisschen ins Spiel kommt, dann wird es oft nicht ausgehalten. Beispiel noch aus einem Film, Casablanca, von dem Protagonisten Rick, der sehr tief im aktiven Modus dieses Konflikts verwurzelt ist und Bindung total vermeidet. Die Wunde, die er bei der letzten Verbundenheit und Liebe erlebt hat und die da entstanden ist, die schmerzt ihn noch zu sehr. Als seine frühere Geliebte unerwartet wieder auftaucht, verliert er sich kurz nochmal in der heimlichen Fantasie einer gelungenen festen Beziehung, wagt es aber letztlich doch nicht, denn das Risiko einer erneuten Verletzung, welches Nähe ja immer mit sich bringt, glaubt und fühlt er eben nicht mehr eingehen zu können. Ja, also hier geht es einfach um die Vermeidung auch derselben Angst wie im passiven Modus, immer die Angst, wieder erneut verletzt oder beziehungsweise letztlich auch verlassen zu werden. Und deswegen verbirgt sich hinter diesem aktiven Modus ebenso die tiefe Angst vor Verlust und Schmerz wie im passiven Modus. Es sieht oft eben nur nach außen anders aus und das muss man sich verständlich machen. Also es gibt eben verschiedene Umgangsformen damit. Ich hoffe, dass das jetzt so deutlich geworden ist durch die Schilderungen und Beispiele aktiv und passiv. Und wenn wir beim Thema Beziehung sind, da ist es eben häufig der Fall, dass sich Menschen, die beide dieses Thema sehr stark in ihrem Leben und in ihrer Psyche verankert haben, sich gegenseitig unbewusst anziehen und auch schnell zueinander finden. Es ist so wie, ja, wie eine Art Seelenverwandte quasi, ne, mit demselben grundlegenden Thema. Und dann in Beziehung arbeiten sie sich dann an diesem unbewussten Thema ab. Und wir sprechen ja auch, ich habe das schon ein, zwei Mal erwähnt, von Wiederholungszwang, dass wir die Themen aus der Kindheit immer wieder wiederholen müssen, solange sie nicht in Anführungsstrichen gelöst bzw. bearbeitet sind. Gelöst in Anführungsstrichen, weil wir sie, je nachdem, was für ein Ausmaß sie haben, wenn sie ein stärkeres Ausmaß haben, können wir sie nie ganz lösen im Leben. Aber wir können sie bewusst werden lassen und uns mit ihnen auseinandersetzen und an ihnen arbeiten. Und solange das eben nicht geschieht, wiederholen wir immer wieder dasselbe Thema, insbesondere in engen Beziehungen. Und viele Menschen haben überhaupt gar keine Ahnung, was da überhaupt dahinter steckt bei ihnen. Und ja, also denken nur, ja, was, ich bin ja schon wieder dasselbe oder was Ähnliches und ne, immer wieder Probleme. Ja, das hört sich natürlich alles sehr dramatisch an und kann es in der Tat auch wirklich sein bei diesem Thema. Die Prozesse sind eben weitestgehend unbewusst und es geht einfach dann oft nicht anders, wenn man dieses Thema hat, als es so destruktiv dann auszuleben. Und hier sind eben auch in Beziehungen tiefe neue Verletzungen typisch durch Wiederholung des eigentlichen Themas und immer wieder Wiederholung dieser schlimmen Erfahrung, dass es wieder nicht geklappt hat, dass wir wieder verlassen worden sind und zurückgewiesen worden sind und so weiter. Aber kommen wir mal ein bisschen zu etwas Positiveren in dem Zusammenhang. Es ist ja oft so, dass auch unser Blick auf die Dinge, wie wir Dinge einschätzen und sehen, sehr einflussreich ist. Also wir können das Glas halb voll oder halb leer sehen. Und wir können auch Dinge noch dramatischer wahrnehmen, als sie sind. Und gerade so beim Thema Borderline, Narzissmus und sogenannte toxische, destruktive Beziehungen, all diese Worte findet man im Internet auch von, sag ich mal, Menschen, die sich laienhaft damit beschäftigen, aber glauben, dass sie ja da die absoluten Experten sind. Und da wird ja auch immer sehr groß vorgewarnt und es ist alles ganz schlimm und ganz dramatisch. Es ist auch, also je nachdem, wie ausgeprägt es ist, ne? Also, aber in diesen typischen Beziehungen, in diesen On-Off-Geschichten und in diesem ich kann nicht ohne, ich kann nicht mit, ist es auch eine Dramatik und ein Leidensdruck. Aber nicht nur. Jedes Symptom hat auch immer irgendwo einen Nutzen. Und vor allen Dingen ist es eben so, dass es nicht alles so ganz dramatisch ist, wie es oft von außen wahrgenommen und auch betitelt wird. Und wir haben von außen hören wir dann auch oft von anderen Menschen, ja, das ist alles so schlimm und so. Und das beeinflusst uns dann noch zusätzlich, wie wir dann unsere eigenen Beziehungen wahrnehmen. Und uns ist oft auch gar nicht klar, wie viele Menschen eigentlich Beziehungsprobleme haben und auch dieses Thema in Beziehung haben. Klar, nicht immer so extrem, aber das ist sehr, sehr oft Thema. Und es liegt auch einfach daran, dass es extrem herausfordernd ist und ein hohes Maß an Reife erfordert, Beziehungen auf Dauer eben zu leben. Und sehr viele Menschen trennen sich, lassen sich scheiden und das hat einen Grund. Es ist eben einfach was sehr Anspruchsvolles. Ich habe letztens mit einem guten Bekannten, der ist Psychotherapeut, noch schon ein paar Jährchen älter, ein bisschen reifer, gesprochen, den halte ich für sehr gesund und auch recht stabil. Und er hat mir erzählt, dass er in der Vergangenheit nicht nur eine sehr emotionale und dramatische Beziehung gelebt hat und von außen dann auch immer dieses kam, ja, nee, destruktiv und lass das sein und so. Und er hatte da inzwischen auch einen recht lockeren Blick drauf und sagte, das ist ja alles auch halb so wild und von außen wird uns immer auch noch zusätzlich dann auch gesagt, wie schlimm das alles ist, ne? Und es gibt eben sogar auch Beziehungen zwischen Menschen mit Borderline-Erkrankung, also mit zwei Betroffenen, die Beziehungen recht stabil und recht zufriedenstellend auch verlaufen können, weil beide Beteiligten sich mit ihrem Thema gut auskennen und auch bereit waren, sich das anzuschauen, nicht immer wegzuschieben und zu verdrängen und vor allen Dingen auch sich gegenseitig sehr gut verstehen können, weil sie ja eben ähnliches Thema haben, das ihnen bewusst ist und weil sie ähnliche Ängste und so weiter haben. Vielleicht kennt ihr auch diesen bekannten Coach Christian Bischoff, der ist ja sehr bekannt, ist jetzt zwar kein Psychologe, aber der hat sich auch viel mit Themen beschäftigt, auch mit Beziehungen auch. Und der sagt eben auch was, das hat er jetzt nicht neu erfunden, aber der bringt es nochmal so auf den Punkt, dass er auch sagt, dass wir uns in Beziehungen diesen Themen stellen sollten, anstatt Beziehungen abzubrechen. Also Beziehungsabbruch, sagt er, ist eben eine unreifere Form. Und viel weiser sei es eben, an dem Thema zu arbeiten. Wahrscheinlich würde er auch sagen und zustimmen, dass bei einem gewissen Ausmaß an Destruktivität, also wenn Gewalt oder sowas im Spiel ist, dann würde man sicherlich nicht dazu raten oder das wäre sicherlich nicht entwicklungsfördernd, da eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Also da gibt es natürlich Grenzen. Aber das Prinzip dahinter stimmt halt schon, denn solange wir unser Thema nicht bearbeiten, und bearbeiten heißt auch konkret nicht nur mit uns selber, sondern auch in der Beziehung zu jemandem, weil nur da können wir es ja wirklich dann auch im Real sozusagen erleben und erproben. Solange wir das nicht machen, wiederholen wir halt immer wieder dieses Thema. Was wechselt, ist halt dann nur der Beziehungspartner oder Partnerin. Und wir glauben dabei auch immer, es gibt jemanden, der besser zu uns passt. Und wir überschätzen dabei den Einfluss dieses Aspekts der Passung, weil das Zentrale ist eigentlich, dass wir unser Thema halt haben und so unterschiedlich sind die Menschen halt auch nicht. Und weil wir unser Thema in uns behalten, werden wir halt so oder so immer wieder mit ihm konfrontiert werden. Umso mehr, desto weniger es uns bewusst ist und umso weniger wir uns dem Thema stellen. Es kommt da eben nicht irgendjemand, so wie wir uns das schön vorstellen, so schön einfach, und macht das Thema für uns weg und es funktioniert dann alles so ganz easy. Das kann ja nicht sein. Also wenn wir so ein Thema haben in einem ausgeprägteren Maße, dann wird das niemand anders für uns lösen. Ne? Dann können wir nur selber daran arbeiten und im besten Fall gemeinsam mit jemand anders. Und so eine Vermeidungsstrategie ist es eben, sagt er auch, ne? Vermeidung ist ja immer, wenn wir von unseren Ängsten weglaufen, ne, und Beziehungen abbrechen, schnell und uns dem Thema eben nicht stellen. Und dieses Vermeidungsverhalten, das ist grundsätzlich so, das kennen wir auch bei ganz grundsätzlichen Angstthematiken, wo ja auch die Verhaltenstherapie zentral ansetzt, dass wir eben, wenn wir vermeiden, die Angst aufrechterhalten wird und sogar noch intensiviert wird, weil wir auch keine sogenannten korrigierenden Erfahrungen machen. Also weil wir dann nicht die Erfahrung machen, dass wir was lösen können, dass es auch besser funktionieren kann. Also was auch wichtig ist, ohne diese vielen Wertungen, die auch von außen oft entstehen, und ohne diese Begriffe auch, Borderline und so weiter, uns mal anschauen, was ist eigentlich unser Thema, was genau ist die Dynamik dabei und was ist die Angst und was ist das Bedürfnis, und versuchen, uns da ein bisschen wertfreier mit zu beschäftigen und nicht gleich immer zu dramatisieren und zu schwarz zu sehen, weil das hilft uns nämlich gar nicht, wenn wir uns selber jetzt da so abstempeln und quasi da dann keinen Weg sehen. Ja, aber nochmal zum Konflikt. Nähe, Distanz, zurück. Ich möchte nicht nur das am Thema Partnerschaft festmachen. Es ist natürlich das zentrale Thema, ganz klar. Aber es ist auch ganz interessant in Bezug auf andere soziale Kontakte, wie sich das da auswirken kann. Habe ich noch ein Beispiel gefunden auf so einem Filmanalyseportal. Da wird die Serie Sons of Anarchy beschrieben. Ich kenne die nicht, aber sie wurde da beschrieben. Da und im Zusammenhang mit diesem Thema auch gebracht, beziehungsweise man konnte das da herauslesen, dass es um das Thema geht. Da geht es um so einen kriminellen Motorradclub. Und die Mitglieder sind allesamt durch Gewalt, Krieg oder schwere Verlusterlebnisse in ihrem Vertrauen in die Sicherheit und Stabilität menschlicher Bindungen schwer erschüttert worden. Und an der Oberfläche sagen sie sich daher von allen sozialen Verbindlichkeiten los. Darunter aber zeigen sich massive Bindungs- und Geborgenheitswünsche bei ihnen. Und jetzt kommt das Zentrale, was ich vorhin ja auch schon angedeutet habe. Dieser Club wird zur Familie, die Mitglieder werden zu Brüdern Und sie beschwören Treue und Loyalität als Ideal. Dieses Ideal ist so weit überhöht, dass sie es kaum einhalten können. Ja, und da handelt es sich eben um Konflikt im gemischten Modus, aktiv und passiv. Vor allen Dingen aber ist da zentral zu wissen, dass das Thema Gruppen, und das ist auch ganz oft bei Sekten, also in Sekten ist immer dieses Thema Autonomie, Abhängigkeit, Nähe, Distanz total präsent. Weil im Extremfall ist es da nämlich so, dass, also da gibt es auch noch andere Aspekte, nämlich meistens immer so ein Anführer, so ein Guru. Das ist eher so ein Selbstwertthema, ne, der dann so sich idealisieren lässt von seinen Anhängern, die ihm irgendwie untergeben sind. Aber das zweite Riesenthema dabei ist immer diese engen, verpflichtenden Bindungen und Beziehungen, die kaum Raum für Individuelles lassen. Ja, oder diese gemeinsame Bindung an irgendeiner Ideologie. Dahinter steckt immer das Bedürfnis nach Nähe und Bindung. Und sich das zu verstehen, ist wichtig, diese Mechanismen dahinter zu verstehen. Und da gibt es natürlich auch, ne, gesünderes Ausmaß und krankes Ausmaß. Also es ist ganz gesund und auch nicht pathologisch, wenn wir uns gerne Gruppen auch anschließen. Das ist ganz normal, dass wir auch Teil von Gruppen sein wollen. Und ja, wenn wir in einem Verein sind, dann haben wir da auch so ein Zugehörigkeitsgefühl und das hat dann eben was mit Nähe zu tun. Aber es kann halt eben auch total übersteigert sein. Und das ist eben in Sekten zum Beispiel der Fall oder in so einem Club, wo das halt alles so total eng und verpflichtend ist, ne? Und das finde ich eigentlich ganz interessant als Beispiel und wichtig, welche Oberflächenphänomene eben durch diese tiefer liegenden Konflikte der Psyche erklärbar und verständlich werden. Soweit erstmal zu diesem Konflikt, da das jetzt schon zeitlich gesehen auch wieder ein bisschen länger geworden ist, würde ich sagen, dass alles Weitere dazu, vor allen Dingen jetzt die Ursachen in der Kindheit, mache ich dann beim nächsten Mal in einer gesonderten Folge. Vielleicht auch noch das ein oder andere Beispiel beim nächsten Mal noch dazu. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen, da ich jetzt auch so viel über die pathologischen Bereiche gesprochen habe, vielleicht nochmal als Anfang dieser Zusammenfassung dazu, wie es denn im gesunden oder im gelungenen Bereich oder in gesünderen Bereichen aussieht. Also da ist es eben so, dass wir Nähe und Distanz sowohl als auch in Beziehungen zu anderen Menschen aushalten können. Das Bedürfnis nach Nähe ist zwar grundlegender in uns, das ist einfach basierend auf der Kindheit. Also wir haben als Säugling zuerst immer das Bedürfnis nach Bindung und erst auf Basis einer sicheren Bindung zur Mutter oder primären Bezugsperson kann das Kind überhaupt erst seine Autonomie entwickeln. Weil wenn die Bindung nicht als sicher erlebt wird, wagt das Kind sich nicht von der Mutter zu entfernen. Es gibt da auch in der Bindungsforschung, das Thema Bindung ist ja sehr umfangreich erforscht und ganz, ganz zentral in der Psychologie, gibt es ja diese verschiedenen Bindungstypen, die dann entstehen können und die man bei Kleinkindern auch beobachten kann in Situationen. Und da ist es eben ganz eindeutig so gezeigt worden, dass Kinder, die sich eben ambivalent zum Beispiel verhalten, dass die dann eben keine sichere Bindung an ihre Mutter haben und dadurch wird die Autonomieentwicklung halt schon beeinträchtigt, schon in frühen Kindheitsjahren. Und deswegen, also das Bedürfnis nach Bindung ist erstmal, würde ich sagen, zentraler und grundlegender und sekundär kommt das Bedürfnis nach Autonomie und auch nach Selbstverwirklichung sozusagen, nach Selbstbestimmung, nach ich will das selber machen beim Kind, dann dazu. Und als Erwachsene im gesunden Ausmaß können wir beides ertragen. Wir können, wenn wir dann in einer Beziehung sind, auch Nähe zulassen. Und gleichzeitig können wir vorübergehende Trennungen von dem Menschen, mit dem wir in Beziehung sind, gut aushalten, ohne dabei fürchten zu müssen, verlassen zu werden, Und dass derjenige jetzt quasi, wenn er aus den Augen ist, quasi weg ist und nicht mehr bei uns ist sozusagen. Trennung heißt dabei nicht nur immer, derjenige ist jetzt quasi physisch abwesend, sondern wie ich vorhin auch schon, als ich da aus dem Buch vorgelesen habe, ist ja auch nochmal dieser Aspekt deutlich geworden. Trennung bedeutet auch, aushalten zu können, dass der andere, ja, kein Zwilling von uns ist. Das ist mehr so ein bisschen auch dieses narzisstische Thema, dieses Idealisieren und dann also aushalten können, dass der andere auch Schwächen hat und ja, nicht mit uns immer vollkommen eins ist, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Strebungen haben, das auszuhalten zu können, ne? Also trotzdem dann in Beziehung zu bleiben. Das wäre sozusagen das Gesunde, die gesunde Gestaltung von Nähe und Distanz, so grob zusammengefasst. Ja, und im Extremfall haben wir eben die Problematik bei den Störungen, die als Borderline beschrieben werden oder als ja narzisstische Störung. Das hängt sehr eng miteinander zusammen, wo entweder Trennungen überhaupt nicht möglich sind, weil da so eine existenzielle, innere, emotionale Abhängigkeit vom anderen vorhanden ist, oder Trennungen nur vollzogen werden können, wenn sie total abrupt gemacht werden, von einem auf den anderen Moment der Mensch die Bedeutung verliert und das dann so massiv abgewehrt wird, weil es dann eben für die Psyche nicht mehr bedrohlich ist. Und das ist dann auch endgültig. Es gibt nur schwarz oder weiß, es gibt da kein Zurück mehr. Wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, dann ist sie so, da gibt es dann kein Zurück mehr. Also das sind alles so Merkmale, die auf dieses Thema der Nähe-Distanz-Problematik hinweisen. Und ja, ich hoffe, dass das soweit erstmal deutlich und verständlich geworden ist. Das Thema haben mehr Menschen, als man denkt, in unterschiedlichem Ausmaße. Und das ist doch immer wieder sehr präsent, ja, in Beziehungen. Und dann wollen wir beim nächsten Mal mal schauen, woher das kommen kann in der Kindheit. Und ja, wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann schreibt mir. Wenn ihr das nicht gerne per E-Mail machen wollt, könnt ihr das auch bei Instagram machen. Das Instagram-Profil ist auf der Homepage vom Podcast verlinkt. Könnt ihr mir auch gerne Feedback zugeben, wenn ihr zu irgendeinem Aspekt da nochmal irgendwas Genaueres hören wollt. Dann beschäftige ich mich damit nochmal, beziehungsweise arbeite ich das dann nochmal genauer aus. Soweit erstmal für heute und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!